In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Sven Reuter von Smaggle. Warum ist es was Besonderes für euch? Sven hat damals die größte Konsumentendatenbank aufgebaut und arbeitet jetzt an Smaggle daran, den Lebensmitteleinzelhandel nochmal viel transparenter zu machen. Was er da drin macht, seht ihr in der heutigen Folge.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Heute ein spannender Podcast. Wenn ihr die Chance habt, nutzt die Videofunktion auf Spotify oder geht auf YouTube und guckt es euch an, weil wir sind wie eh und je im Zipperhotel und nehmen dort eine spezielle Folge vor Ort auf. Mir gegenüber sitzt der liebe Sven Reuter. Wir haben gerade schon ein bisschen geflaxt oder gescherzt, von daher wird es, glaube ich, ein gutes Gespräch. Sven, erzähl doch mal den Hörern, wer du bist, was du machst, damit wir in die Folge einsteigen können. Weil ich finde, wenn ich mir ein bisschen Revue passieren lasse und dann ist mein Monolog fertig, über solche Daten haben wir ehrlich gesagt bei mir im Podcast noch nicht so sehr gesprochen.
Ja, hi Jonas, vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich? Sven Reuter mein Name. Ich komme aus Idstein, das ist 40 Kilometer von Frankfurt entfernt, bin Unternehmer und habe vor ein paar Jahren ein interessantes Unternehmen angefangen aufzubauen, was sich mittlerweile einigermaßen gut entwickelt. Das nennt sich Smaggle. Und wir stellen eine Marktpreistransparenz für den Lebensmitteleinzelhandel her.
Ja. Und wir sind ja eigentlich schon eingestiegen, als ich vorhin dir Hallo gesagt habe und wir uns hier getroffen haben, mit dem Thema, dass mein Gefühl ist, dass aktuell viel mehr Leute auf Marktdaten schauen. Warum und wie bist du vor dann ja schon Jahren, sag mir auch gerne wie lange, darauf gekommen, Smaggle zu gründen? Und was ist der Hintergrund?
Ja, also mein Hintergrund, ich arbeite seit über 30 Jahren mit Daten. In meiner ersten Unternehmensgruppe habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe die Idee gehabt, die größte Konsumentendatenbank Deutschlands aufzubauen. Das hatte ich dann irgendwann geschafft. Ich hatte in der Spitze 60 Millionen Privatpersonen in einer Datenbank, 40 Millionen Haushalte, 20 Millionen Häuser. Und ich habe das Anfang der 90er Jahre begonnen und da war schon die Idee eigentlich, heute nennt man das Big Data, eine große Datenbank aufzubauen, nicht nur zu wissen, wo wohnen die Leute, sondern was haben die auch für Verhalten, wie leben die, wie sehen die Nachbarn aus und so weiter. Und damit habe ich mit Daten angefangen. Und nachdem ich die Unternehmensgruppe 2012 verkauft habe, bin ich dann 2016 auf die Idee von Smaggle gekommen. Und ja, das war einfach beim privaten Einkaufen.
Und was, also ich kaufe auch öfters ein, ich finde es sehr meditativ, denn meine Frau schmunzelt darüber immer. Aber was bringt einen da auf den Gedanken, dann Smaggle zu gründen und dann auch gerne sagen, was Smaggle machen kann?
Ja, also ich war eben einkaufen und ich gehe regelmäßig einkaufen, wie wir alle, so der Durchschnittsdeutsche geht zweimal pro Woche einkaufen, du wahrscheinlich auch oder ab und zu übernimmt das vielleicht auch deine Frau. Ja. Aber ich war eben einkaufen und bin dann heimgefahren, habe auf dem Heimweg festgestellt, Mensch, ich habe den Kaffee vergessen. Bin in den nächsten Laden reingefahren, habe meinen Kaffee gekauft und habe auf einmal da festgestellt, dass das Katzenfutter, was ich in dem anderen Laden gekauft habe, dort 50% günstiger war. Und das hat mich irgendwie genervt. Dann bin ich heimgefahren, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und habe zwei Kassenbons vor mir liegen gehabt. Und dann dachte ich mir, wieso wissen wir als Konsumenten eigentlich nicht, wo es was zu kaufen gibt und was kostet? Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es den Ansatz, die Überlegung weltweit nicht noch ein zweites Mal gab. Also das ist einzigartig. Wir haben keine Preistransparenz von dem Markt Lebensmitteleinzelhandel. Und das gibt's auch weltweit nicht. Und dann habe ich gedacht, dann jetzt habe ich ja Zeit, gründe ich eine neue Firma und mache Smaggle. Und das war der Hintergrund der Geschichte. Also eigentlich ganz easy.
Das heißt eigentlich, Transparenz zu schaffen darüber, wo kann ich was zu welchem Preis einkaufen?
Ja, ganz genau. Also man muss vielleicht, also ich habe dann wenige Tage, Wochen gebraucht, um die Dimension einfach mal erstmal zu umreißen. Also ich habe einfach festgestellt, dass wir diese Transparenz nicht haben. Ist ja eigentlich verrückt, weil wir gehen eben sehr regelmäßig einkaufen. Da kann ich auch gleich zu noch ein paar Zahlen nennen.
Gerne.
Aber mir ist eben aufgefallen, dass ich ja da vielleicht hätte 50% sparen können. Und das konnte ich eben nicht. Und das hat mich geärgert. Und bei dem Kauf eben des Katzenfutters. Ja. Und natürlich ist es nicht nur ein Produkt, bei dem man das Problem hat, sondern man kauft viele Produkte. Und so ist die Idee entstanden. Und das hat mich natürlich motiviert. Und da ich eben mit dem Hintergrund Kaufverhalten, Daten eben mein Leben lang zu tun hatte, war mir dann auch klar, als ich die Kassenbons vor mir liegen sah, da steht ja eigentlich alles drauf, was super spannend ist. Also wo habe ich gekauft, was habe ich gekauft, was habe ich gezahlt, wie habe ich bezahlt, um wie viel Uhr habe ich gekauft, da steht alles drauf. Und da dachte ich mir, das ist ja ein Datenschatz, das ist unglaublich. Zu der Schwierigkeit, die Daten zu erschließen, kommen wir sicherlich später nochmal dazu. Aber das war die Grundidee. Und dann dachte ich mir, die meisten Menschen, die gerade auslaufen können, haben heutzutage ein Smartphone. Und dann war die Idee natürlich naheliegend, dass ich gesagt habe, naja, wir können hier irgendwie so eine Community aufbauen, so ein Robin Hood-Prinzip. Ich scanne den Kassenbon, wir verarbeiten die Daten und wir stellen die Daten von der einen Person allen Personen natürlich zur Verfügung und jeder weiß dadurch, wo es was zu welchem Preis zu kaufen gibt. Das gefällt natürlich den Händlern insbesondere nicht so wirklich, aber das ist für uns Konsumenten natürlich maximal interessant.
Ja, weil also 2016, ich berate ja einige Firmen und kriege immer wieder mit, wie schlecht es eigentlich um die Produktdaten steht. Ich kriege mit, wie schlecht die Zustände sind, es ist alles natürlich dramatisiert, aber die Omnichannel-Verbindung ist. Und dann dachte ich mir, wie kann dann jemand vermeintlich Externes wie du auf den Gedanken kommen und die Produkte nehmen, wenn sie selber schon das Problem haben, das zu lösen, aber verstanden, ihr nutzt die Daten, die euch zur Verfügung gestellt werden. Die werden eingescannt. Es gibt gute Tools höchstwahrscheinlich jetzt schon, die eben die Bons dann bei einem guten Fotografier schaffen zu analysieren, zu verarbeiten. Und kommt eine gewisse Masse natürlich, muss zustande kommen, die dann einfach die Möglichkeit bietet, das zu verarbeiten. Jetzt ist eine spannende Frage. Die Statistiker fangen natürlich jetzt an zu fragen, was ist denn die kritische Masse? Also wie viele Leute machen da jetzt mit? Weil irgendwann war ja der Punkt da, wo eine Masse da war, dass du daraus was ableiten konntest. Weil du konntest bestimmt für einen gewissen Zeitpunkt nicht zwangsweise daraus ableiten, weil wenn 10 Leute mitmachen, macht es ja keinen Sinn.
Ja, klar. Also erstmal, wie kommt man zu den Daten? Also so einfach trivial war es nicht. Wir mussten es ja heute auch ein sehr spannendes Thema. Viele sprechen über KI oder AI, wie man es auch nennen will. Aber mir war dann eben klar, dass wir mit OCR-Erkennung nicht so einfach groß weiterkommen werden. Und 2017 haben wir dann eine eigene KI entwickelt. Das hat 4 Jahre lang gedauert, die wir trainiert haben, damit wir überhaupt in der Lage waren, diese Kassenbons zu lesen. Weil das ist sehr, sehr kompliziert. Also, und es ist eine riesen Datenbank dahinter. Nur um dir mal eine Zahl zu nennen. Wir verwalten aktuell ungefähr 380.000 Produkte. Wir können ungefähr 80% des gesamten LEH-Umsatzes damit abbilden. Also die wichtigsten Produkte haben wir alle. Und das ist eben sehr schwierig gewesen, das aufzubauen, aber das funktioniert mittlerweile eben recht gut. Und zu deiner Frage, statistische Validität ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber da gab es für mich so einen Benchmark, die GfK, das GfK Consumer Panel, das sind ungefähr 30.000 Haushalte, die monatlich befragt werden. Was habt ihr gekauft? Wo habt ihr gekauft? Was habt ihr gezahlt? Da habe ich gesagt, okay, das müssen wir irgendwann schaffen. Irgendwann hatten wir eben 10 Leute, die uns Daten geliefert haben. Mittlerweile haben wir über 1 Million registrierte Nutzer.
Okay, krass.
Und wir kriegen jeden Tag so zwischen 10.000 und 20.000 Kassenbons. Und das heißt, also die Daten sind sehr, sehr breit und eben von Nord nach Süd, von Ost nach West.
Alles mit dabei.
Das ist alles dabei. Und Wir haben eine Schieflage im Positiven wie im Negativen maximal um 10%. Also was Alter betrifft, was Einkommen betrifft, was Regionalität betrifft. Also das ist sehr, sehr genau oder noch spitzer formuliert, es gibt nichts Genaueres, eben anbieterübergreifend, weil das ist ja auch noch eine Besonderheit. Also wir bilden damit den tatsächlichen Konsum der Bevölkerung ab und das eben nahezu real-time. Also das sind manche Leute, die kaufen eben ein, übermitteln uns den Kassenbon und wir wissen wenige Minuten später, wer wann was wo gekauft hat und was das eben gekostet hat.
Gibt ihr dann, also Jonas würde, ich würde jetzt den Kassenbon dann hochladen, würdet ihr dann bei Anbieter Z, jetzt einfach eingekauft, würde den Kassenbon hochgeladen, also iPhone raus, scannen, hochladen, würdet ihr mir dann sofort Bescheid geben, ob ich auch preisgünstig die Sachen erworben habe? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Kommt ja gleich die Kauffreude wahrscheinlich danach.
Nee, das haben wir, diese Funktion ist noch nicht live, aber ja, die wird, also wir haben so viel zu tun, das wird auch auf jeden Fall in diesem Jahr noch live gehen, dass wir Near-Time sagen, oder ich sage immer Real-Time, aber dann sagen die Mitarbeiter, nein, das ist doch nicht Real-Time, sondern es dauert ein paar Sekunden, bis die Information zurückkommt.
Also Near-Time.
Also eigentlich ist es eher Near-Time. Ja. Dass wir eben dir sagen, Mensch, Jonas, das hättest du auf der anderen Straßenseite 50% günstiger bekommen können. Mhm. Das ist natürlich ein Knaller-Funktion, die wird auch kommen. Das machen wir im Moment noch nicht, weil wir die Basisfunktionen einfach aufbauen erstmal. Und damit haben wir noch eine Menge zu tun und das funktioniert aber schon sehr, sehr gut. Aber da gibt's Add-ons natürlich ohne Ende.
Mhm. Weil du sagst, seit 2016 das angefangen, wann war so eine gewisse Größe da? Weil du sagst, ihr arbeitet an Basisfunktionen. Jetzt ist die Frage, ob deine Verständnis für Basisfunktionen so umfangreich ist oder ob ihr sozusagen irgendwann diesen Peak hattet. Also erst mit 2022. Weißt du, was ich meine, wo ich hin will?
Ja, klar. Also natürlich ist der Anspruch da von mir recht hoch. Ja. Aber wir haben wirklich erstmal 4-5 Jahre nur entwickelt. Da hat keiner das Produkt gesehen. Also wir haben nur regionale Tests gemacht bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Wirklich ganz, ganz klein, um zu sehen, ob machen das Leute überhaupt und schicken die uns das, können wir das verarbeiten, wie schnell geht das? Das geht. Aber wir sind dann erst eigentlich 2020 wirklich bundesweit live gegangen. Und eigentlich, wenn wir über Daten reden und Zahlen reden, sage ich immer, haben wir eigentlich offiziell, geben wir erst Daten raus ab Januar 2022, weil dann die statistische Validität gewährleistet war, dass wir wirklich sagen können, cool, das und das wurde verkauft und wir können auch eben den Konsumenten, das ist ja eben ganz, ganz wichtig, wir machen das nur im ersten Step, nur für die Konsumenten, sonst würden die App auch überhaupt gar nicht nutzen. Da müssen wir ja auch verlässlich sagen, was denn hier in Düsseldorf, was kostet denn hier das Glas Nutella im Regalpreis oder Aktionspreis? Also das ist nicht so trivial bei den unterschiedlichen Händlern und so weiter. Von daher.
Weil, lass uns da mal reingehen, weil ich weiß nicht, wie weit ich mit dir in die Technik abbiegen kann, aber da gibt es ein Frontend. Das ist das App-Interface, also Frontend für die, die es nicht wissen, ist sozusagen der kosmetische Teil, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Und es gibt das Backend, wo die Logik stattfindet, wo vielleicht auch wo man die Datenbanken verorten würde, simpel gesprochen. Du hast das Frontend, hast die App, öffnest die App, scannst höchstwahrscheinlich, loggst dich vielleicht auch noch ein, registrierst dich, gibst ein paar Daten ein und fotografierst den Kassenbon. Der Kassenbon wird als JPEG oder was auch immer, du nickst bei JPEG, dann auf einen Server geladen. Und was passiert dann?
Ja, also ganz tief runter kann ich nicht. Also ich kann nicht programmieren und so. Ja. Das ist nicht mein Ding. Aber natürlich weiß ich, was danach kommt. Also und ich kann jetzt auch nicht jeden einzelnen Schritt erklären, aber es kommt das Bild vom Konsumenten an. Das wird auch schon, sobald das Bild geschossen wird, wird schon analysiert in der App, können wir dieses Bild überhaupt verarbeiten? Das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt, weil wenn...
Sonst muss er es nochmal machen.
Sonst muss er es nochmal machen, der Nutzer, weil du glaubst gar nicht, was da manchmal, da wird auf dem Teppich eben oder auf dem Bett, oftmals auf dem Bett wird der Kassenbon hingelegt, die Leute fotografieren es in einem Winkel von 30 Grad und dann können wir natürlich nichts sehen. Also da gibt es die dollsten Dinge, aber das kommt auf jeden Fall im Idealfall dann irgendwann mal oder sehr schnell, sofort ein Bild bei uns auf den Servern an. Dann wird eben im ersten Step mal gecheckt, nochmal gecheckt, können wir das Bild überhaupt verarbeiten? Wenn ja, dann geht es eben weiter. Dann wird identifiziert, natürlich parallel immer, von welchem Nutzer, von welchem Account kommt das, damit es entsprechend zugeordnet wird. Auch das Catchment wird definiert. Also es wird ja geschaut, wo kam die Information überhaupt her? Das ist wichtig für das Thema Produkte und Preise. Und dann wird identifiziert im ersten Step, welcher Händler steckt dahinter. Das ist auch nicht.
Ist ja meistens oben irgendwie Logo oder Name.
Ja, Logo, aber das ist auch nicht ganz trivial. Manchmal ist das abgerissen oder abgetrennt und dann gibt's aber andere Indikatoren, dass ich eben sehe, aha, das kann nur Rewe sein oder das kann nur Edeka sein.
Weil der Kassenbon immer gleich aufgebaut ist, oder?
Ja, nee, die sind auch da. Das ist nicht immer gleich. Also selbst ein Händler hat 4, 5 verschiedene Kassensysteme parallel im Einsatz. Also es ist nicht alles gleich.
Ja.
Auch die Beschreibung der Produkte, selbst bei bundesweit agierenden Unternehmen, sind unterschiedlich. Also wenn man sich das mal anschaut.
Das ist, was ich ja vorhin meinte mit, wie muss das 2016 sein? Das ist ja jetzt immer noch nicht bei den meisten.
Da kann ich dir nachher ein schönes, erinnere mich mal an das Thema Joghurt, da kann ich dir noch ein kleines Insight Erlebnis, mal geben. Ja. Unglaublich. Passt eigentlich nicht in die aktuelle Zeit, aber unglaublich. So, also es kommen die Daten an, wir versuchen diesen Kassenbon zu identifizieren und dann gehen wir hin, wenn wir es dann zuordnen können und versuchen den Kassenbon zu zerlegen, versuchen eben jede einzelne Information abzugreifen, also von dem Trader bis Adresse, Umsatzsteuer, Identnummer, Kassennummern, TSE-Nummern, also das wird ihr wahrscheinlich nicht sagen, aber jede Kasse hat eine eigene Nummer. Natürlich Produkt, Preis, Steuernummer und so weiter, Zahlart, all diese Informationen werden abgelegt. Auch natürlich, wann hat die Person eingekauft, hat er eine Kundenkarte oder eben nicht. Also alle Informationen werden entsprechend extrahiert und dann abgelegt.
Aber eine große Datenbank geschrieben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ja, klar, das sind ja viele Datenbanken, die da ineinander greifen über Referenznummern.
Ja.
Die Besonderheit ist auch bei unserem generellen Ansatz, dass wir ja jedes Produkt kennen müssen. Das heißt, also wir haben im ersten Step nur Produkte verarbeitet, die auch eine EAN-Nummer haben oder GTIN-Nummer. Also der 13-stellige Code, damit wir das referenzieren können, damit wir genau sagen können, aha, das ist das Produkt und das Produkt ist auch nicht einfach. Da steht zum Beispiel nur Nutella. Wie will ich denn wissen, wenn da Nutella draufsteht, ist es jetzt das 450-Gramm-Glas, das 450 plus 50-Gramm-Glas oder das 750-Gramm-Glas oder das 825-Gramm-Glas oder das 1-Kilo-Glas?
Ja.
Also das ist tatsächlich so und das ist jetzt ein einfaches Beispiel.
Ja.
Und dann herauszufinden, auf dem Kassenbon steht ja nun Nutella. Welches Nutella hat er denn jetzt gekauft? Also ich kann da jetzt nicht jedes Geheimnis verraten, aber wir versuchen dann aus der Kombination Händler, Produkt, Preis, gibt es aktuell Aktionen bei dem Händler oder nicht, können wir dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Produkt in der Regel identifizieren. Aber nicht jedes Produkt. Ich sag, wir sind im Moment bei 80% des Umsatzes, den wir referenzieren können, aber wir werden irgendwann bei 90, 92, 93, 94 wird es aufhören.
Weil irgendwann reicht es auch.
Wir können es nicht dann weiter. Das geht einfach nicht.
Ja. Pareto-Prinzip, ja. Okay, dann wird es abgelegt. Das heißt, ihr habt eine riesengroße Produktdatenbank, höchstwahrscheinlich auch Preishistorien.
Preishistorien, ja, klar. Also vielleicht das noch als Ergänzung. Daraus resultierend wird dann jetzt im ersten Quartal, wir nennen das Inside Retail Monitor, was Ähnliches aufbauen wie den Bloomberg Monitor. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Jede Bank, jeder Finanzdienstleister hat das Bloomberg Terminal. Also Bloomberg ist eben nicht nur der ehemalige Bürgermeister von New York, sondern eben der Erfinder von Bloomberg oder der Gründer von Bloomberg. Und der kam eben auf die Idee, was für uns heute alles ganz normal ist, die Börsendaten eben transparent zu machen über ein Terminal. Also, dass ich im Prinzip an einem Ort sehe, überall auf der Welt, wo wird was zu welchem Preis gehandelt. Und sowas bauen wir eben auf jetzt für den Lebensmitteleinzelhandel, damit eben einer über ein Frontend auf die gesamten Marktdaten zugreifen kann, sich die Marktdaten eben anschauen kann. Und das ist natürlich extrem spannend für Hersteller als auch für Händler und Berater und ja, wen auch immer.
Cool. Ja, komm, habe ich spannende, durch die aktuellen Beratungen und Kunden spannende Cases, die dahinter stehen. Also ist ja auch für die von Konkurrenzbeobachtungen bis hin zu unterschiedlichen Themen. Ja, cool. Dann kommen wir, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil wir ja auch gerade, als du eingangs warst, wo kommst du gerade her, was hast du gerade gemacht? Du wirst ja genau auch deswegen zu unterschiedlichen Medienhäusern eingeladen, wo du als, sag mal, Branchenexperte interviewt wirst zu unterschiedlichen Entwicklungen, weil ihr mit das einzige Unternehmen seid, die diese Daten jetzt valide seit Januar 2022 sozusagen sammeln können. Also da könnte man, hatten wir uns nicht über den Butterpreis irgendwie unterhalten, wie die Entwicklung ist, aber das ist ja der typische, ich kenne den Klassiker sozusagen, was hat eigentlich eine Kugel Eis vor 2 Jahren noch gekostet, ja. Das sind ja immer tolle Tendenzen, über die man sich Gedanken macht, ja, und die Preise noch vergleicht. Vielleicht gibt's noch Leute, die in D-Mark rechnen, aber das sind ja die Indizien, die einem helfen, so ein bisschen zu überlegen, wo stehen wir gerade.
Ja, genau. Also ja, ich glaube, die sagen immer, ja, sie werden uns als Experte genannt oder wir haben gesehen, sie waren der in der Zeitung oder in dem Fernsehbeitrag, haben sie da irgendwas gesagt oder bei NTV haben wir gesehen, dass sie das und das gesagt haben. Ja, die Informationen, die wir da haben, die gibt es in dieser Form kein zweites Mal. Und das ist eben sehr interessant, diese Marktdaten zu haben, vor allem eben Near-Time zu haben. Und daraus kann man natürlich eine Menge ableiten. Also uns hat ein bisschen in die Karten gespielt, natürlich das Thema Inflation. Alles wird teurer. Seit 2022 im Durchschnitt mittlerweile über 35%. Das ist natürlich erheblich. Krass. Ja. Und ich sage immer ganz extrem, und deshalb interessieren die gesamten Medienhäuser das auch, unsere Gehälter sind bei den meisten zumindest eben nicht um 35% gestiegen. Und das ist für viele der Bevölkerung mindestens für 50% ein maximales Problem. Und da werden wir immer gefragt, wie wir das einschätzen, wie entwickelt sich das, wie hat sich das einzelne Produkt, und da kennen wir nicht nur die Butter, weil das ist relativ easy, da wird ständig drüber berichtet, aber Butter, die Ausgaben für Butter sind im Verhältnis überschaubar, es gibt ganz andere Sachen, die da viel relevanter sind, und ja, da haben wir die Preise, und das ist eben sehr, sehr wichtig, und vielleicht jetzt mal zu der Dimension, was wir in dem Markt überhaupt bewegt wird, also wir als Konsumenten geben für Lebensmittel im Jahr in Deutschland über 200 Milliarden Euro aus. Also es gibt keine Branche, die größer ist. Also wir geben außer für Wohnen für nichts mehr Geld aus als für Essen und Trinken. Am Tag kaufen 30 Millionen Menschen ein und geben ungefähr 700 Millionen Euro aus. Also das ist riesig.
Das sind Riesendimensionen, ja.
So, und deshalb ist das Thema Transparenz, Daten zu lesen. Ich sage immer, aus Daten versuchen wir Informationen zu generieren, die abzuleiten. Und dann kann man natürlich, das weißt du besser als jeder andere, seine Handlungen danach ausrichten, wenn man die Daten richtig lesen kann. Und den Grundstein der Daten haben wir. Wir generieren Informationen, auch da von der Fachpresse werden wir immer wieder angesprochen. Wir wissen ja auch zum Beispiel anbieterübergreifend, wo die Kunden denn überhaupt einkaufen gehen, was sie dort kaufen, wie sie kaufen, welche Umsätze sie wo lassen.
Ja. Das weiß. Ob sie wechseln von Anbieter.
Ja, das habe ich gerade heute, hatte ich auch da ein weiteres Gespräch geführt zu diesem Thema. Das hat keiner auf dem Radar, aber das ist extrem wichtig, und wir machen das eben immer nur zum Vorteil für den Konsumenten. Das ist der Konsument smart, deshalb ja auch Smaggle steht für smart und Haggle. Ja. Haggle heißt unter anderem handeln oder feilschen. Also wir wollen einfach, dass die Konsumenten smart agieren, wenn sie eben einkaufen gehen. Das ist unser Ziel.
Hm. Und der spannende Case ist, und ihr habt natürlich ein Businessmodell draus gemacht, was ja auch fein ist, ist die Art und Weise, wie du Daten generierst, ist manchmal komplex. Du musst in Sachen investieren. Ihr habt 4 oder 5 Jahre in ein Produkt investiert. Gut, du bist natürlich auch mit einem gewissen Atem oder konntest Atem anhalten, da auf der einen Seite rein, aber hast es dann auch geschafft, so lange durchzuhalten. Und am Ende hast du jetzt einen gewissen Ertrag, weil, sind wir ehrlich, guckt man sich andere Anbieter, andere Apps an, die vergleichen meistens eher nur Angebote, haben Angebote mit drin, wissen aber nicht zwangsweise, wo gekauft wird. Vielleicht durch Geolocations, aber dann noch nicht, was gekauft wird. Und ihr habt die Daten schon seit jetzt 2 vollen Jahren, 22, 23, 24, 4, 3 Jahren. Das kann euch auch keiner mehr wegnehmen. Das ist schon spannend, der Case, der dahinter liegt. Ich habe einige Händler beraten, wo wir Datenprodukte gebaut haben, die man dann den Lieferanten wieder angeboten hat über Insights im Markt. Das heißt, eure Möglichkeit, was auch gerechtfertigt ist, ist ja eigentlich, wenn wir alle dran denken, dass der Konsument im Mittelpunkt steht, den Händlern und den Lebensmittelhändlern das zur Verfügung zu stellen, dass sie ihre Produkte besser machen, dass sie mehr darauf achten, fallen mir auch so simple Dinge ein, wie wann kaufen die meisten Leute eigentlich überhaupt ein, ja? Wann müssen die Kassen zur Verfügung stehen? Ich war perplex war ein bisschen dämlich, aber am 23.12. war ich noch einkaufen. Da habe ich bei uns in die Freundesgruppe ein Bild geschickt. Stand ich sozusagen in dem Lebensmittelmarkt, wo ich war, fast an der Fleischtheke, um dann bis zur Kasse zu kommen. Also war ewig lang. Am 2. war ich in dem Laden, da waren 2 Kassen offen und es stand niemand an der Kasse. Also alleine das zu wissen, wann muss ich smart einkaufen. Google macht das ja gerade mit, wenn du zum Friseur willst und keiner Termin ist, siehst du ja, wie viel voll ist und nicht. Also es sind ultra viele Themen, die man machen kann. Konsumentenseitig, händlerseitig, also es ist ein toller Case, der dahinter liegt und die Art und Weise, wie da Daten erhoben werden. Ich habe mal mit einem Startup vor Jahren einen Podcast gemacht, Anybill hieß es. Die haben auch, glaube ich, Daten am Kassensystem erhoben und verarbeitet, um so ein bisschen die Daten selber besser zu machen vom Unternehmen selbst, weil sie digitalen Kassen versucht haben zu verarbeiten. Und da siehst du, an welchen Herausforderungen eigentlich gerade die Unternehmen stehen. Und da wird es eher dann nochmal spannend, sobald ihr die Daten dann auch anderen Unternehmen anbieten könnt. Oder Aggregation, Insights, genauso wie es GfK und so sind, die man daraus generieren kann, ja.
Ja, aber meine Erfahrung ist aber auch, und deshalb finde ich die Einladung da auch sehr, sehr spannend. Bin natürlich auch gespannt, was du dazu sagst. Also ich beschäftige mich jetzt eben seit über 30 Jahren nur mit Daten, Kaufverhalten und so weiter. Also sehr intensiv. Ich stelle fest, dass die meisten überhaupt nicht mit Daten umgehen können und vor allem auch Daten lesen können. Das heißt, ich bin gerade auch heute wieder dazu angesprochen worden, ja, da kann man die Daten ja vermarkten, das ist ja super, ist ja Wahnsinn. Sag ich, na ja, also die meisten wissen gar nichts damit anzufangen. Und wenn man dann auf der anderen Seite, das lese ich natürlich auch in der Fachpresse immer sehr aufmerksam, wenn erzählt wird, was schon alles so wie laufen würde, und ich kenne die Unternehmen natürlich relativ gut, dann würde ich sagen, von den 100%, die da erzählt werden, funktionieren 90% garantiert nicht. Ja, also deshalb das Beispiel, das du jetzt gerade genannt hast mit den Kassen, das wäre ja schon mal toll, wenn man das optimieren könnte. Aber also das ist ja der Anfang.
Ja, aber Sven, du hast es richtig gesagt, du hast 4 unterschiedliche Kassensysteme beim gleichen Händler und dann deutschlandweit, da siehst du ja, in welchen Transformationen die stecken. Die haben irgendwie Zukäufe gemacht. Das sind riesen IT-Projekte, die sie nicht schaffen zu bewältigen. Und ich finde jetzt wieder gerade ein Beispiel zum Thema, also vor Jahren, wo ich bei Douglas die Data Teams leiten durfte, war gerade so Data Science so der neueste Hype und war cool. Da muss man jemanden im Team haben, der das konnte, und man hat versucht zu verstehen. Dann hat man so gemerkt, dass die meisten Reports eigentlich noch in Excel waren. So, ein Data Scientist, Scientistin braucht nichts in Excel machen, braucht die Datenmengen da nicht rausziehen, du hast gar nicht die Historie. Das heißt, du hast eigentlich angefangen, größere Datenbanken, so wie ihr, aufzubauen, Historien aufzubauen, und dann hast du vielleicht schon auf Testdatensätzen Sachen modellieren können, die du dann hochprognostizieren konntest auf deine gesamte Kundschaft, weil Big Data angefangen hat, wenn deinen PC den Geist aufgegeben hat. Dann hast du größere Infrastrukturen gebaut, Data Warehouse, Data Lake, weitere, wo du sozusagen dann alle Daten reingekippt hast, die dann mit weiteren Daten verbunden hast und dann kamen Insights raus. Das sind meiner Ansicht nach gerade die Gewinner, die vor, wie ihr, vor 4-5 Jahren angefangen haben, Architektur zu investieren, Organisation zu investieren. Die anderen sind diejenigen, die sich jetzt gerade noch nicht trauen, die dadurch noch nicht das richtige Personal eingestellt haben und die dann auch die Situation haben, merke ich leider auch gerade bei einigen Kunden, die dann, wenn der Umsatz zum Beispiel nicht stimmt, nicht wissen, welche Stellschraube sie drehen müssen, um wieder in die richtige Richtung zu kommen, weil sie nicht die Insights haben, weil sie nicht die Daten haben und weil sie auch gar nicht verstehen, wie sie die Daten interpretieren müssen, die einem zur Verfügung stehen.
Ja, also ich erzähle gleich das Joghurt-Beispiel,
ja, gerne, ja.
Weil das offeriert eigentlich genau, was das Problem ist. Aber ich will noch vorher was anderes Provokantes sagen. Wer heute eben nicht Herr seiner Daten ist oder die Wichtigkeit der Daten nicht auf dem Radar hat, beziehungsweise nicht nur nicht auf dem Radar hat, sondern es nicht überhaupt noch nicht organisiert hat und anwendet und lernt, und den gibt's übermorgen schon gar nicht mehr. Das ist für mich, ich sage das nur ein bisschen überspitzt, bei Konsumenten, wer heute seine Kunden nicht kennt, den wird's morgen nicht mehr geben.
Ja,
das kann nicht sein. Wir haben uns vorhin über das ein oder andere Produkt unterhalten. Da sage ich, wie kann es sein, dass ich heute als guter Kunde das Unternehmen mich nicht kennt? Das kann nicht sein. Das ist eigentlich ein Unding. Aber jetzt zum Joghurt, um das nochmal zu verdeutlichen, in einem ganz einfachen Beispiel.
Ja.
Ich nenne jetzt bewusst nicht den Händler, aber es gibt heute größere Händler, und es gibt nur 4 große in Deutschland, da können die nicht unterscheiden, ist das jetzt jemand, der einen Kirschjoghurt oder einen Erdbeerjoghurt gekauft hat, weil alle den gleichen EAN haben.
Oh.
So, also jetzt, das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja nicht nur 4 Joghurtsorten, die haben wahrscheinlich 6, sagen wir mal. Das ist ja sehr überschaubar bei denen. Aber trotzdem glaube ich, dass Erdbeer- oder Kirschjoghurt besser läuft als Zitrone oder Banane oder was auch immer. Ich weiß es noch nicht mal, was es als 3. oder 4. oder 5. oder 6.
Aber wie kaufen die danach, wird mir jetzt die erste Frage.
Ja, das ist auch ganz einfach. Ja, eben. Also man weiß ja gar nicht, das muss man sich mal überlegen, das hat ja mehrere Implikationen.
Ja.
Also man weiß ja gar nicht, was man nachbestellen muss.
Ja, ja.
Man weiß auch gar nicht, die Konsequenz ist daraus, wenn jetzt Erdbeer aus ist, können die nur Erdbeer essen, können nichts mehr kaufen. Das heißt, da geht ja auch Umsatz verloren.
Ja, sie gehen im schlimmsten Fall woanders hin.
Die gehen woanders hin. Aber um deine Frage zu beantworten, die kriegen dann von dem Hersteller die Paletten so geliefert, wie der Hersteller meint, es sich abverkauft.
Ah, ja.
So, und das ist 2025. Und da sage ich halt, das kann nicht sein. Das ist ein Unding.
Also, aber das könntet ihr selbst mit der App gerade nicht lösen.
Nee, wir wissen es auch nicht. Also wir wissen nur, da hat einer Joghurt gekauft. Bei dem und dem Händler.
Ja.
Das ist nur einer, bei dem das so ist.
Außer, habt ihr bestimmt schon drüber nachgedacht, wenn man zusätzlich den Einkauf fotografieren würde. Nicht alles, aber vielleicht so ein
Bild. Ja, aber das mit Zuordnung und was fotografiert wird. Also wir machen da ja eine Menge, aber wir wollen ja auch nicht das ist jetzt ein Problem, auch für den Händler, meiner Ansicht nach ein maximales Problem.
Ja.
Aber wir können ja nicht die Welt die Welt retten. Also nur an diesem Beispiel wird deutlich, bei einem, ich meine, das sind ja Unternehmen, die setzen Gigamilliarden um, die bewegen Tonnen pro Tag, das ist ja auch, das sind vor allem ist ja mega Logistikunternehmen. Und wenn ich jetzt als Logistiker nicht weiß, was ich
wohin schicken muss,
dann kann man, glaube ich, nachvollziehen, dass das eigentlich eine Baustelle ist, die es heute nicht mehr geben darf.
Ja, krass. Wenn wir jetzt dabei sind, und ich glaube, wir sind auch gut von der Zeit schon fortgeschritten, Sven, was glaubst du, was für Umwälzung ist das falsche Begriff, aber was ihr jetzt noch bewirken könnt, wenn ihr die Daten den Händlern oder auch den Einzelhändlern zur Verfügung stellt. Ihr sagt, du hast ja vorhin so nett gemeint, ihr seid noch bei der Basisfunktion und die coolen Features kommen jetzt noch. Was ist so, wo du glaubst, dieses Jahr, jetzt sind wir ja 2025, die erste Aufnahme, die ich dieses Jahr aufnehme, was ist so das, was glaube ich für euch kommt?
Ich habe das ja vorhin ein bisschen witzig gesagt mit Basisfunktionen. Also wir haben jetzt vielleicht 30% von dem, was noch kommen wird, um dir mal ein Gefühl zu geben. Ja. Selbst wenn wir Händlern diese Informationen dann bald zur Verfügung stellen, wenn sie denn haben wollen, gilt es eher auch aus Händlersicht oder auch Herstellersicht sich zu überlegen, ja, wie will ich denn in so einem Markt überhaupt agieren? Wie kann ich denn die Konsumenten bewegen? Da ist auch eine Menge Beratungsleistung übrigens notwendig, finde ich zumindest, dass man sich überlegt, was hat denn das für Konsequenzen, für Implikationen? Wie soll das dann eben in 10 Jahren weiterlaufen? Und da ist eine Menge noch zu tun und das wollen wir eben angehen und wollen da unterstützen. Aber da muss natürlich auch eine Offenheit auf der anderen Seite sein, dass ich eben das Thema auch angehe. Weil, und wenn ich das nicht mache, da kann ich ganz klar sagen, dann wird es einen in 5 oder 10 Jahren nicht mehr geben.
Jetzt über Silvester und Neujahr gibt es ja immer so tolle Sprüche und da gibt es ja immer diesen Spruch jetzt im Fitnessbereich, wo so gesagt wird, du musst heute anfangen. Du kannst dir nicht morgen wieder sagen, hätte ich doch mal vor 5 Jahren angefangen. Der beste Tag zu starten ist heute. Und das ist, glaube ich, eigentlich, wenn man mal sehr plakativ sind, muss man das eigentlich auch in den Data-Bereich übertragen und sagen, hey, wenn ihr jetzt noch keine Infrastruktur habt, wenn ihr euch jetzt noch keine Gedanken über die Themen gemacht habt, dann fangt jetzt an, die ersten Schritte zu machen. Weil sonst hast du ja wie jetzt, guckst du auf ein Unternehmen wie auf euch drauf und sagst, hey, die haben leider 3 Jahre Vorsprung, die Daten kriegen wir gar nicht mehr aufgeholt, man hat sich da so gut platziert, was ja cool ist für euch. Selbst wenn jetzt ein Lebensmittelhändler eure Daten nutzt, um besser zu werden, brauchen sie ja Kompetenzen, die Daten zu verstehen, die Daten mit ihren Daten zu verheiraten, zu sagen, was daraus abzuleiten ist. Also das ist schon sehr komplex.
Ja, auf jeden Fall. Also ich unterschreibe das 100%. Man sollte idealerweise heute anfangen. Aber ich glaube, um da auch Geschwindigkeit aufnehmen zu können, wenn man noch nicht so weit fortgeschritten ist und die meisten Unternehmen sind nicht weit fortgeschritten, muss man sich externes Know-how ranholen, sonst kann das nicht gelingen, weil die Geschwindigkeit ist so massiv. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn eben gerade amerikanische Unternehmen uns in vielen Bereichen so weit voraus sind. Die machen es einfach und hier wird erstmal ein Pflichtenheft geschrieben und geplant und getan. Das ist ein Riesenproblem. Also man muss vor allem heute beginnen und dann muss man schnell sein und muss alles dran setzen, schnell zu sein.
Ja. Fände ich einen guten Abschluss für die Folge. Es war sehr spannend. Ich glaube, was wir machen sollten, ist irgendwie, dass wir uns beide mal hinsetzen und die Daten, die euch zur Verfügung stehen, wenn du Lust hast, uns mal anschauen und so ein bisschen analysieren, was man daraus ableiten kann. Das würde mich mal total interessieren. Also, dass wir beide wie so Prognosen oder Analysen zu den Daten machen. Also das, was du ja auch mit Medienhäusern machst, einfach mal gucken, wie kann man das visualisieren, wie kommt das? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Case. Wenn du Lust hast, steht da von mir die Einladung, müssen wir überlegen, wie wir es machen, können wir dann abseits vom Podcast nochmal besprechen.
Ja klar, also jederzeit. Man trifft ja nicht so viele Leute, die da ein Verständnis für haben.
ich guck mal, wie gut meins ist.
Jederzeit, weil da sind eine Menge Möglichkeiten da und das muss man einfach auch transportieren und zu denen transportieren, die dafür eigentlich verantwortlich sind, also die eigentlich was draus machen könnten.
Ja, sehr schön. Bevor ich jetzt die 2 Fragen stelle, also was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel? Nochmal der Hinweis an alle, geht auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr gerade hört, abonniert den Kanal, schaut euch die Videos an, bewertet den Podcast, würde mich total freuen. Und wenn ihr Feedback habt, nutzt die Chance. Bei Spotify kann man, glaube ich, auch kommentieren. Oder man geht einfach auf LinkedIn, schreibt mich an und sagt, hey, das fand ich gut. Oder hey, das solltest du verbessern. Und am besten sagt ihr, wenn ihr was verbessern wollt, noch dazu, wie ihr es machen würdet und warum es bei euch so ankam. Weil dann kann mein Team und ich daran arbeiten, weil ich möchte wirklich von Tag zu Tag besser werden. Lieber Sven, zwei schöne Abschlussfragen. Wenn du jetzt mit einem Filmtitel nochmal deine Historie, dein aktuelles Smaggle-Game bewerten könntest, was wäre das? Und machst du denn noch zusätzlich was privat mit Daten? Weil ehrlich gesagt ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, Smaggle ist ja aus was Privatem entstanden.
Ja, ja, klar. Also Filmtitel, ich bin jetzt nicht der große Texter und mega Kreativer, aber ich beschreibe einfach, was mein Ziel ist, was ich gerne machen möchte. Und ich möchte allen Konsumenten national wie international helfen, dass sie zukünftig Value-Shopping betreiben können. Also wirklich das kaufen, was es eben, und so viel dafür bezahlen, was es eben an Wert hat. Und ich möchte, dass alle Konsumenten zukünftig, bevor sie was kaufen, eben smaggeln, also nachschauen, was kosten darf. Das ist das, was ich eben als Ziel habe.
Cool. Und was machst du? Machst du noch was privat mit Daten?
Nee, privat mit Daten eher wenig. Also ich habe ich arbeite eigentlich rund um die Uhr, weil es mir Spaß macht. Yeah. Von daher gibt es eigentlich kein großes Privatleben, muss man ehrlich sagen. Kann man natürlich auch kritisch sehen, aber mir macht Spaß. Ich sage immer, ich bin zufrieden. Yeah. Von daher mache ich nichts groß privat mit Daten. Vielleicht nur ein Punkt. Ich bin natürlich auch, was Daten angeht, relativ sensibel. Und ich nutze zum Beispiel kein WhatsApp. Da werde ich ständig angesprochen, warum ich denn kein WhatsApp nutzen würde. Aber ich habe eine sehr, sehr große Kontaktdatenbank. Und da ich weiß, wenn ich WhatsApp nutze, dass die Daten mit dem Knopfdruck in Amerika landen, nutze ich kein WhatsApp. Das ist der Hintergrund. Und von daher bin ich da sehr sensibel.
Okay,
und ja, das kann man vielleicht auch privat sagen.
Ja. Guter Punkt, ja. Ja. Sozusagen nochmal bewusst mit Daten umzugehen.
Genau.
Ja. Lieber Sven, vielen, vielen Dank für die spannende Folge.
Jonas, gerne. Hat Spaß gemacht.